ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand. Und nachher kommen noch Tamina Alonso-Rodriguez und Sophie Ali Kogali aus der Hörspielredaktion zu uns ins Studio. Erst einmal herzlich willkommen. Dorothee Meyer-Karwig, welche Hörbücher sind denn diesmal mit dabei?
Ja, mitgebracht habe ich den Debütroman der Schauspielerin Caroline Peters mit dem Titel Ein anderes Leben. Dann habe ich den neuen Roman von Lucy Fricke dabei, Das Fest, so lautet der Titel. Und in der Rubrik In eigener Sache stellen wir das Hörspiel Mädchen, Frau etc. vor nach dem Roman von Bernardine Evaristo. Und dann gibt es noch ein spannendes und lustiges Hörspiel für die ganze Familie nach einem Roman von Michael Ende.
Und wie immer gilt, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Und wir beginnen mit dem Hörbuch von Lucy Fricke. Sie kommt aus Hamburg, ist 1974 geboren und lebt heute in Berlin. Lucy Fricke hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert, viele Jahre beim Film gearbeitet und mehrere Bücher veröffentlicht. Und für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet. Wir haben im Frühjahr 2022 schon von Lucy Fricke den Roman Die Diplomatin vorgestellt, herausgekommen bei Hörbuch Hamburg. Jetzt kommt beim gleichen Verlag ihr neuer Roman heraus mit dem kurzen und prägnanten Titel Das Fest. Dorothee Meyer-Karwig, ich erinnere mich, dass Ihnen der Roman Die Diplomatin damals schon sehr gut gefallen hat.
Ja, genau. Und zwar nicht nur der Text, sondern auch die Interpretation durch Bettina Hoppe. Und da war ich natürlich sehr gespannt, ob der nächste Roman eben mithalten kann.
Ja, da steigt die Spannung, ne? Kann er das denn?
Ja, es gibt so Hörbücher, die überzeugen mich von Anfang an. Und ich sag's vorab, dieses gehört unbedingt dazu. Es ist einfach so dieser leicht ironisch witzige Ton und auch wieder die Stimme von Bettina Hoppe, die mich gleich für das Hörbuch eingenommen haben. Wir hören deswegen mal in den Anfang rein. Es geht darum, eine Frau mittleren Alters, Ellen, steht bei ihrem langjährigen Freund Jakob vor der Tür, denn der hat Geburtstag und zwar seinen 50. Feiern will er aber nicht, also so auf gar keinen Fall. Ellen lässt sich aber nicht abhalten und drängt an ihm vorbei in die Küche.
Auf dem Tisch lagen ein paar Karten, die Jakob als seine Geburtstagspost präsentierte. Rabattcoupons von Karstadt, Otto und einem Teegeschäft, bei dem er regelmäßig japanischen Grüntee orderte. Sonst nichts? Fragte ich. Doch, eine Einladung zur Krebsvorsorge. Er ließ sich auf den Stuhl fallen mit einem Stöhnen, das klang, als hätte er mit allem abgeschlossen. Was ist mit deiner Wohnung passiert?
Ausgemistet, sagte er.
Das sei doch alles nur Ballast. Der ganze Krempel, die ganzen Erinnerungen, alles entsorgt. Das heißt, du machst Platz für etwas Neues, schlug ich vor. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ausschließen würde ich nicht einmal die Existenz Gottes. Ich nahm den Champagner aus der Tasche, dazu eine Rolle Luftschlangen und einen Beutel mit goldenen Zahlen, als könnte man gute Laune im Vorbeigehen in der Bastelecke kaufen. Genauso gut hätte ich ein Tischfeuerwerk voller Plastikmüll zünden können. Früher hätten Jakob und ich darüber gelacht, wie wir über alles gelacht hatten, am lautesten über uns. Ich wusste nicht, wohin das verschwunden war und konnte nur hoffen, wir hatten es der nachfolgenden Generation vermacht, auch wenn es selten Anlass gab, das zu glauben. Als ich zwei Packungen bunter Geburtstagskerzen aus der Tasche holte, gab Jakob abermals sein erschöpftes Seufzen von sich. Immer mehr Kerzen. Immer weniger Puste, meinte er. Ich hatte alt werden wollen mit diesem Freund, aber doch nicht jetzt schon.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Anfang. Und der Ton von Bettina Hoppe, der passt einfach haargenau, finde ich. So ein bisschen flapsig, ironisch, lässig vor allen Dingen. Und sie verkörpert damit perfekt diese Ellen mit ihrem leicht entnervten, aber doch auch liebevollen Unterton gegenüber diesem Jakob. Also da wollte ich schon unbedingt weiterhören.
Ja, und Sie haben ja auch vorhin gesagt, die beiden sind langjährige Freunde, also kein Paar.
Genau, die kennen sich seit vielen, vielen Jahren, sind sogar oft schon zusammen in Urlaub gefahren, aber ein Paar, nein, das waren sie nie.
Warum will Jakob denn seinen 50. Geburtstag nicht feiern?
Ja, er ist unzufrieden mit seinem Leben. Ich sag mal Midlife Crisis. Er ist ein unterbeschäftigter Filmregisseur, entsprechend deprimiert und sich seiner Mittelmäßigkeit bewusst. Also ich denke, so fühlen sich viele in dem Alter, mehr oder weniger natürlich.
Bleibt's denn dabei? Feiert er wirklich nicht? Oder feiert er dann doch? Immerhin heißt der Roman ja das Fest.
Schauen wir mal. Ellen überredet Jakob, erstmal mit ihr ins Freibad zu gehen. Es ist so ein warmer Spätsommertag und merkwürdigerweise ist Ellen dann nicht mehr zu sehen, als Jakob aus der Umkleide kommt. Stattdessen trifft er im Wasser Inken, die Frau, mit der er mal zusammen war. Das ist so 10 Jahre her. Und Inken und Jakob unterhalten sich. Wie geht es dir? Was machst du jetzt? Und so weiter. Also das, was man nach so vielen Jahren halt fragt. Und als sie gemeinsam das Bad verlassen, Ellen ist weiterhin nicht wieder aufgetaucht, läuft Jakob Georg in die Arme. Georg hat er vor 22 Jahren zuletzt gesehen. Und so viel kann man sagen, die zwei sind nicht gut auseinandergegangen.
Georg redete und redete. Er presste das Schweigen aus, das ein halbes Leben lang über ihnen gelegen hatte. Als redete er nur, um nichts zu sagen. Wo er lebte, was er machte, ob er glücklich war, ob er Jakob jemals verziehen hatte, kein Wort dazu. Stattdessen kommentierte er alles, was er sah und was er jedem anderen hätte erzählen können, nur nicht Jakob, der hier schließlich lebte, noch immer. Ein paar Straßen weiter zwar, aber was machte das schon? Jakob hatte Kreuzberg nie verlassen, hatte es nicht einmal vorgehabt. Viel Erfolg! Das waren Georgs letzte Worte gewesen, mit einem schwarzen Edding geschrieben auf ein Stück Pappe, das einzige, was er in ihrer gemeinsamen Wohnung zurückgelassen hatte. Jakob war eines Abends nach Hause gekommen und hatte sie exakt halb leer vorgefunden. Jeden seiner Teller, jeden seiner Löffel hatte Georg mitgenommen, jede Notiz am Kühlschrank entfernt. Viel Erfolg. So viel Verachtung in zwei so gewöhnlichen Worten.
Ja, Verachtung, das klingt auch richtig hart. Ne? Was ist denn überhaupt passiert, dass dieser Georg damals mit seinem Freund gebrochen hat?
Ja, die zwei hatten zusammen studiert, sie wollten beide Filme machen und was dann geschah, wird hier erstmal nicht verraten, aber Georg gab Jakob Schuld an seinem Unglück, das er damals erlitten hat und der Kontakt brach dann komplett ab. Aber das ist jetzt lange her und Georg ist offensichtlich wieder bereit, mit Jakob zu sprechen und er ist nicht der Einzige, denn der Reigen geht an diesem besonderen Tag weiter. Jakob trifft, durch Fügung, wie er verwundert denkt, weitere Personen aus seiner Vergangenheit an. Zum Beispiel die nun 70-jährige Therapeutin, die hatte Jakob geholfen, als er nach dem Tod der Mutter unter seinem alkoholkranken Vater litt. Und schließlich trifft er dann noch Nela, mit der er im Kindergarten befreundet war und die damals von anderen Kindern gemobbt wurde, weil sie das einzig dunkelhäutige Mädchen war.
Also da zieht an einem einzigen Tag, auch noch an seinem 50. Geburtstag, seine ganze Vergangenheit an ihm vorbei. Es kann ja eigentlich kein Zufall sein, oder?
Nein, das ist es natürlich auch nicht, sondern es ist alles arrangiert. Und zwar von einem Menschen, der Jakob seit vielen Jahren von Herzen zugetan ist. Jakob, diesem leicht depressiven, etwas tapsigen Filmregisseur, der sich an diesem Tag eine Blessur nach der anderen einfängt, also einen Zahn ausschlägt, einen Finger klemmt, ein Knie aufschlägt und so weiter.
Das muss unheimlich viel Arbeit gewesen sein, also all das zu arrangieren, um das dann wirklich hinzubekommen, das zeugt auch von großer Zuneigung.
Ja, so ist es. Und es ist natürlich zu hoffen, dass das dieser Jakob endlich mal bemerkt.
Das klingt nach einer märchenhaft poetischen Geschichte so ein bisschen.
Ja, es ist ein wunderbar versöhnlicher Roman, auch über das Älterwerden, über Freundschaften, über seelische Verletzungen und eben über die Möglichkeiten, diese wieder auch zu heilen, wenn man nur bereit dafür ist. Und diesem märchenhaften Inhalt steht so ein ganz knapper, klarer und überhaupt nicht schwülstiger Stil gegenüber. Und dieser Gegensatz, der hat es mir wirklich angetan. Dazu kommt eben noch dieser unglaublich passende, ein bisschen flapsig trockene Ton von Bettina Hoppe, also insgesamt wunderbar.
Und jetzt stelle ich die Frage noch einmal, kommt es denn dann doch noch zum großen Geburtstagsfest?
Ich sag mal, Nela hat zumindest inzwischen ein Restaurant. Das wäre schon ein guter Ort für solch eine Feier.
Das Fest, so heißt das Hörbuch von Lucy Fricke, gelesen von Bettina Hoppe. Es sind 2 Stunden, 41 Minuten Hörzeit zum Download. Der Preis knapp 14 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Caroline Peters ist ja bekannt als eine der wichtigsten deutschen Schauspielerinnen. Sie spielte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel in der ARD-Serie Mord mit Aussicht oder in Sönke Wortmanns Der Vorname und wurde vielfach ausgezeichnet. Geboren wurde sie 1971. Sie hat Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken studiert und war zunächst Ensemblemitglied an den bedeutendsten Theatern, unter anderem an der Berliner Schaubühne und am Wiener Burgtheater. Und nun ist auch Caroline Peters, wie viele andere Schauspieler, unter die schreibenden Schauspieler gegangen. Und ihr erster Roman heißt »Ein anderes Leben«. Ja, viele arbeiten erstmal an der eigenen Biografie. Dorothee Meyer-Karwick, wie ist das hier?
Also das hier ist keine Autobiografie, auch wenn sie sicher aus dem eigenen Leben und den eigenen Erfahrungen geschöpft hat, das ist ja klar. Es ist ein Familien- und Gesellschaftsroman über die Generation der Vor-68er, sag ich mal. Und dabei haben wir es nicht mit einer klar chronologisch erzählten Geschichte zu tun, sondern wir hören so die Gedanken einer Ich-Erzählerin.
Und wer ist diese Ich-Erzählerin?
Es ist eine Frau mittleren Alters, die gerade am Grab ihres Vaters Peter Ramsbeck steht, übrigens im hessischen Alsfeld. Und dort bei seinen Vorfahren wollte dieser Peter, genannt Boff, begraben werden. Aber nicht er steht im Mittelpunkt der Gedanken der Tochter, sondern die Mutter Hanna. Wir hören gleich mal in eine Stelle aus dem Anfang rein und es liest die Autorin, also Caroline Peters.
Heute ist die Beerdigung meines Vaters und für mich ist es die Auferstehung meiner Mutter. Ich kann es nicht anders sagen. So viele Jahre vor ihm ist sie gestorben. So viele Jahre hatten sie sich da nicht mehr gekannt. Und jetzt soll eines mit dem anderen zusammenhängen? Boff ist tot. Das ist traurig genug. Er starb allein in seinem Haus am Zikadenweg, umringt von Büchern, Schriften, Sammlungen. Zuletzt versorgt von sich selbst, und manchmal von seiner etwas nervösen und unbehaglichen Tochter, mir. Wir stehen verstreut und unordentlich am Grab, die gesamte Familie. Meine beiden Schwestern Laura und Lotta mit ihren Ehemännern und Kindern. Und ihren Vätern. Meine Schwester Laura steht neben ihrem Vater Klaus. Meine Schwester Lotta neben ihrem Vater Roberto. Gemischt dahinter die Ehemänner mit den Kindern. Ich stehe allein dazwischen.
Caroline Peters haben wir hier gehört und sie klingt, wie wir sie als Schauspielerin kennen. Sie hat so eine klare und durchsetzungsfähige Stimme.
Ja, sie klingt fast so ein bisschen frech, passt aber hier zu dieser Frau, die sehr genau und schonungslos, auch sich selbst gegenüber, auf diese besondere Familienkonstellation guckt, die sie hier eben auch gleich anspricht.
Ja, die Ich-Erzählerin erwähnt zwei Schwestern mit je noch einem Vater. Das ist heute nicht mehr so außergewöhnlich, aber das kann doch ja für gewisse innerfamiliäre Spannungen sorgen.
Ja, aber es ist offensichtlich nicht so, dass sich die Väter gegenseitig abgelehnt haben. Sie waren sogar Freunde während der Studienzeiten in Heidelberg und Hanna, die Mutter dann aller drei Töchter. Sie hat einen nach dem anderen geheiratet, mit jedem eine Tochter bekommen. Und beim letzten, diesem Boff, der gerade gestorben ist, haben alle Kinder und Hanna schließlich im Rheinland gewohnt, in dessen eigenem Haus. Er ist nämlich Architekt gewesen. Und die Beerdigung des Vaters, der bislang eben im Mittelpunkt stand, schafft endlich den Freiraum, über diese Mutter Hanna genauer nachzudenken.
Ja, und die Mutter Hanna steht ja im Mittelpunkt dieses Romans. Was war das für eine Frau?
Also sie hatte Slawistik und Germanistik studiert und dann auch promoviert und lebte schließlich geschieden von den ersten zwei Männern mit den Töchtern Laura und Lotta in Berlin und arbeitete überqualifiziert für ein Übersetzungsbüro. Und das ist der Zeitpunkt, als sie dann Peter in Berlin durch Zufall wieder sieht. Sie gehen dann in eine Bar und unterhalten sich und der junge Architekt Peter erklärt ihr, dass er ein Haus bauen will.
Mit wem er da einziehe, fragte Hanna, die alles über Peters Liebesleben erfahren wollte. Mit dir, sagte Peter. Mit dir und mit Laura und mit Lotta. Und vielleicht würden sie auch noch ein Kind kriegen. Da war ich still, sagte Hanna immer an dieser Stelle der Erzählung, was uns regelmäßig zum Lachen brachte, denn Hanna war nie still. Nur da, in diesem Moment in der Paris-Bar. Wir bestellten eine zweite Flasche Wein, pflegte sie dann zu sagen, und der Rest ist Geschichte. Unsere Geschichte. Wie alles begann. Hanna und Boff erzählten uns Töchtern oft, wer wir waren und woher wir alle kamen. Dann hat Papa einen Bleistift aus der Jackentasche geholt und auf einen Zettel gekritzelt, geht die Geschichte weiter. So soll es aussehen, hat er gesagt und das Haus gezeichnet, in dem wir alle aufgewachsen sind. Flach und L-förmig sollte es werden und wurde es auch. Er zeichnete das schönste Haus, das er sich vorstellen konnte, für die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Aber er vergaß, ihr ein Zimmer zu bauen. Und dieses fehlende Zimmer war wie ein Samenkorn zwischen die Grundmauern des Hauses geraten und wuchs und wuchs.
Ja, und dieses fehlende Zimmer für Hannah ist dann der Grundstein sozusagen für das Scheitern auch dieser Ehe.
Warum hat Hannah nicht darauf gedrungen, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt?
Ja, gute Frage. Aber wir sind Anfang der 1970er Jahre und da entwickeln viele Frauen zwar so ihre eigenen Ideen, können sich aber doch noch nicht so durchsetzen, wie es für viele heute selbstverständlich ist. Und so wird Hannah eben zur Architektengattin.
In den Jahren, bevor sie auszog, hatte Hannah es sich angewöhnt, sich cremefarben zu kleiden, wenn Besuch kam. Sie hatte sich das von den Zahnarztgattinnen und anderen golffahrenden Frauen in der Nachbarschaft abgeguckt. Die übrigen leergebombten Grundstücke um Boffs Bungalow herum waren nach und nach ebenfalls bebaut worden und es waren mehr und mehr richtige Leute hergezogen, wie Boff meinte. Richtige Leute waren Hannah auch wichtig, doch aus ihrem Mund klangen die Wörter wie eine Beschimpfung, verschleiert als bewunderndes Lob. Für sie blieben wohl eher Leute, denen die perfekte Übersetzung eines Zwetajewa-Gedichts wichtiger war als eine Mitgliedschaft im Rotary-Club, die richtigen Leute.
Tja, da ahnt man schon, das kann nicht gut gehen.
Genau, und über dieses Scheitern der Ehe denkt die Ich-Erzählerin eben nach. Und so wie deren Gedanken springen, so von einem Anlass zum nächsten, so springt auch der Text von einem Thema zum nächsten. Äußerlich folgen wir dabei aber der Beerdigungszeremonie und von der Beisetzung bis zum Leichenschmaus.
Fügt sich dennoch alles dann gut zu einem Gesamtbild?
Ja, es ist schon ein Puzzle, das sich immer besser zusammenfügt, aber natürlich fehlen dabei Teile. Also das Bild über einen Menschen kann ja nie vollständig sein. Und die Schwestern erinnern auch dieselben Ereignisse zum Teil ganz anders, eben aus ihrer Sicht. Aber so wir als Hörer bekommen schon einen sehr guten Eindruck vom Leben einer Frau, die versucht hat, sich aus den Konventionen zu befreien, der das nie so ganz gelang, so zu leben, wie sie es wirklich wollte.
Jetzt wird das Ganze ja geschildert aus der Sicht der Tochter. Wie beurteilt diese denn das Leben der eigenen Mutter?
Ja, sie beschreibt, dass sie so als Kind gern eine wirklich normale Mutter gehabt hätte. Normal in Anführungsstrichen, so eine, bei der das Essen immer rechtzeitig auf dem Tisch steht. Aber so war Hannah eben nicht. Und ich empfinde es als sehr wohltuend, dass die Ich-Erzählerin versucht, die Beweggründe aller handelnden Personen zu überdenken. Also des Vaters, der Schwestern, der Großeltern, der Mutter eben auch. Alle kommen vor und es ist keine Abrechnung. Die Ich-Erzählerin erkennt, jeder hatte so sein Päckchen mitbekommen und muss damit eben umgehen.
Ein anderes Leben, ein Hörbuch von Caroline Peters, gelesen von der Autorin selbst. Es sind knapp 6,5 Stunden Hörzeit zum Download. Der Preis 25 Euro. Erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zu unserer Rubrik In eigener Sache. Da stellen wir Produktionen des Hessischen Rundfunks vor. Und diesmal ist es eine Produktion, die nicht im Handel zu bekommen ist, sondern exklusiv in der ARD Audiothek. Es geht um eine 13-teilige Hörspielserie nach dem Erfolgsroman Mädchen, Frau etc. der britischen Autorin und Soziologin Bernadine Evaristo. Evaristo wurde 2019 als erste schwarze Schriftstellerin mit dem Booker-Preis ausgezeichnet, und zwar für Girl, Woman, Other. Über die Hörspieladaption des Romans sprechen wir jetzt mit Tamina Alonso Rodriguez und Sophie Ali Kogali. Die beiden sind von der Hörspielredaktion und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, könnt ihr uns erstmal ein bisschen darüber erzählen, worum es in dieser Hörspielserie geht? Was können die Hörerinnen und Hörer erwarten, wenn sie in diese 13 Geschichten eintauchen?
Also es sind zwar 13 Folgen, aber nur 12 Protagonistinnen.
Genau, es geht um das Leben von 12 schwarzen Frauen, Mädchen und eben anderen. Mit anderen ist in diesem Fall eine nicht-binäre Person gemeint, also eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau fühlt. Nach und nach lernen wir diese 12 Protagonistinnen und ihre sehr vielfältigen Lebensgeschichten kennen. Die Figuren haben verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe und gehören zu unterschiedlichen Klassen. Es gibt zum Beispiel eine Lehrerin, eine Studentin, eine Theatermacherin und aber auch eine Kassiererin. Das Alter der Figuren reicht von 19 bis 93. Einige sind in England aufgewachsen, andere sind erst im Erwachsenenalter dorthin migriert. Diese unterschiedlichen Lebensrealitäten machen es möglich, dass wir uns alle mit der einen oder anderen Figur in ihren oft sehr alltäglichen Problemen identifizieren können.
Also es geht um Lebensgeschichten, wenn ich das so raushöre. Aber ich schlage vor, wir hören mal rein. Dann haben wir vielleicht noch eine ganz konkrete Vorstellung oder bekommen noch mal einen anderen Eindruck.
Amma ist auf dem Weg zu dem brutalistisch-grauen Theaterbau. Früher musste sie damit rechnen, wieder rauszufliegen, wenn sie sich durch die Türen dieses bunkerhaften Betongebäudes wagte.
Damals, als man sich fürs Theater noch richtig in Schale geworfen hat. Und ich kam dann in meinen zerrissenen Netzstrumpfhosen, Bomberjacke und Doc Martens. Das wäre heute ein völlig akzeptables Outfit für eine Frau in ihren 20ern. Aber zu der Zeit war klar,
here comes trouble.
Das ist ein Ausschnitt aus Ammas Folge, die von Dela Dabulamansi gesprochen wird. An dem Punkt, an dem wir Amma kennenlernen, ist sie eine erfolgreiche Theatermacherin und lebt mit ihrer Tochter Jess in London. Sie wusste schon früh, dass sie lesbisch ist und ist deshalb jung von zu Hause ausgezogen, um ihr Leben freier gestalten zu können. Sie zieht in den 80er Jahren nach London, wo sie anfängt, als Schauspielerin zu arbeiten. Dabei merkt sie aber relativ schnell, dass sie als schwarze Frau immer wieder auf dieselben Stereotypenrollen besetzt wird. Deshalb entscheidet sie sich dazu, ihre eigenen Stücke zu schreiben und zu inszenieren.
Und sie hört sich hier nach einer sehr selbstbestimmten Figur an. Welche Rolle spielt sie denn in der gesamten Hörspielreihe?
Amma ist nicht nur die erste Person, die wir kennenlernen, sondern sie spielt eine zentrale Rolle für die gesamte Serie. Alle 12 Protagonistinnen sind irgendwie mit ihr verwoben. Sei es durch persönliche Beziehungen oder durch die Premiere ihres bisher größten Stückes im National Theatre. Amma funktioniert gemeinsam mit der Erzählerin, die von Denise Mbaye gesprochen wird, wie eine Art roter Faden, der sich durch die ganz unterschiedlichen Geschichten zieht.
Und wie unterschiedlich diese klingen können, hören wir in dem nächsten Ausschnitt, in dem wir mehr über die älteste Figur Hattie, gespielt von Cornelia Niemann, und deren Beziehung zu ihrem Urenkelkind Morgan, gesprochen von Shari Crossan, erfahren.
Gigi, ich identifiziere mich jetzt übrigens weder als Mann noch als Frau.
Oh. Warst du schon mal beim Arzt? Jetzt klingst du nämlich wirklich ein bisschen verrückt, Liebes.
Woraufhin Morgan und Bibi früher abreisten als geplant. Und sich erst nach 2 Monaten wieder blicken ließen, anstatt wie sonst nach 2 Wochen.
Da hat selbst meine liebe Morgan lange mit mir geschmollt. Also habe ich mich mit ihr hingesetzt.
Pass mal auf, Liebes. Ich bin in den 20er Jahren geboren. Und du verlangst einfach ein bisschen viel von mir, wenn du erwartest, dass ich das alles verstehe, was du da redest.
Okay, Gigi, ich sehe deinen Punkt.
Mit Bibi hingegen habe ich ja überhaupt kein Problem. Die ist als Mann zur Welt gekommen, jetzt ist sie eine Frau. Und ich kenne sie auch nur als Frau. Also, das leuchtet mir ein. Aber zu behaupten, man wäre weder noch, das ist mir zu weit hergeholt. Das kommt mir lächerlich vor.
Weißt du was? Sei, wer du sein willst, und wir reden einfach nicht mehr drüber. Einverstanden?
Na klar. Komm, lass dich mal drücken, Gigi.
Ja, jetzt haben wir hier einen zweiten Ausschnitt aus dieser Hörspielserie gehört und da fällt ja wirklich auf, dass das hier eine ganz andere Stimmung ist, die hier erzeugt wird. Was aber bei beiden Ausschnitten auffällt, das sind eben die Geräusche und das ist die Musik, mit der auch die Stimmen verwoben werden und da entsteht ja auch jeweils eine ganz besondere Stimmung. Und es gibt einen Sounddesigner, das ist Sebastian Purfürst. Könnt ihr ein bisschen über ihn erzählen?
Also Sebastian Purfürst hat nicht nur jeder Figur als Komponist ihre eigene Musik gegeben, sondern in Berlin in seinem Studio hat er auch die Stimmung der einzelnen Charaktere durch das Zusammenbringen von Stimmen, Musik und Geräuschen aufgebaut. Die Musik und die Geräusche sind nicht nur Ergänzungen zur Geschichte, sondern tragen eigentlich entscheidend dazu bei, wie wir die Figuren wahrnehmen.
Und ich finde, der Kontrast zwischen dem Klang von Ammas und dem von Hatties Folge ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch das Sounddesign die unterschiedlichen Lebenswelten und Stimmungen der Figuren erfahrbar gemacht werden. Der Sound der Folgen geht dabei von teilweise sehr intimen bis hin zu super energiegeladenen Momenten, je nachdem, welche Figur eben gerade im Vordergrund steht.
Ja, und dazu kommt dann noch der Soundtrack.
Genau. Sebastian Purfürst hat zusammen mit einigen der Schauspielerinnen und anderen Musikerinnen, unter anderem einer Rapperin aus New York, einen Soundtrack zum Hörspiel aufgenommen, wie eine Art musikalische Erweiterung des Projekts.
Jetzt habe ich gelesen, dass es diese Serie als 3D-Audio gibt. Braucht man dafür so ein besonderes Soundsystem oder kann man das auch so wahrnehmen und genießen?
Nee, zum Glück braucht man das nicht. Die Serie nutzt 3D-Audio, was erstmal einfach nur bedeutet, dass der Klang räumlich und dreidimensional wahrgenommen werden kann. Dafür braucht man aber kein High-End-Soundsystem. Das funktioniert ganz einfach über alle beliebigen Kopfhörer. Die Geräusche und Stimmen bewegen sich dann so ein bisschen um einen rum. Das kennt man vielleicht aus dem Kino.
Und in dem letzten Ausschnitt, den wir mitgebracht haben, hören wir jetzt Amma, wie gesagt, gespielt von Dela Dabulamansi, und Nzinga, die neue Partnerin von Ammas bester Freundin Dominique.
Wir müssen auf rassistische Konnotationen im Alltag achten. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass Müllsäcke immer schwarz sind? Und ich persönlich trage auch nie schwarze Unterwäsche. Ich meine, warum sollte ich mich selbst beschmutzen? Habt ihr darüber noch nie nachgedacht?
Also, dieses Problem kenne ich ja nicht. Ich habe mir nämlich nicht mehr in die Hosen geschissen, seit ich keine Windeln mehr trage.
Das finde ich überhaupt nicht witzig, Amma. Du solltest dir mal Bob Marleys Redemption-Song anhören und dich aus deiner geistigen Versklavung befreien. Echt.
Danke, aber musikalisch musst du mich nicht updaten. Und zweitens ist es ja wohl so, dass das Wort schwarz in der englischen Sprache schon existierte, bevor man die afrikanischen Völker als Schwarze bezeichnete. Es ist also Unsinn, der Alltagsverwendung von schwarz rückwirkend eine rassistische Konnotation anzudichten. Denn wohin soll das führen?
Ja, noch ein dritter Ausschnitt aus der Serie. In diesen 13 Folgen, da geht es ja vor allem um schwarze Frauen. Und jetzt haben wir hier auch viele Frauen gehört. Also spiegelt sich das auch in der Besetzung wieder?
Also Evaristo hat ja mal über ihren Roman gesagt, dass sie ihn geschrieben hat, um ein Buch mit so vielen, meistens überhörten Stimmen wie möglich zu besetzen. Und wenn so ein Stoff dann fürs Hörspiel adaptiert wird, ist es natürlich wichtig, auch hier Menschen hörbar zu machen, die sonst vielleicht weniger gehört werden. Deshalb war es der Produktion so wichtig, die Chance zu nutzen und für den Hauptcast vor allem schwarze Frauen zu besetzen.
Naja, und wenn man sich die Menge an Hörspielproduktionen mal anschaut, in denen der ja mittlerweile versprichwörtliche alte weiße Mann zu hören ist, wird halt auch deutlich, dass die Frage der Repräsentation von marginalisierten Gruppen immer noch super wichtig ist. Wer wie und für was besetzt wird, wird ja sogar gleich zu Beginn der Geschichte von Amma verhandelt, die eben als schwarze Schauspielerin ausschließlich für Rollen als Kriminelle, Sklavin oder Haushälterin besetzt wird und genau deswegen ja Theatermacherin wird.
Ja, vielen Dank für diese Eindrücke, Alotze Rodriguez und Sophie Ali Kogali von der Hörspielredaktion. In der Rubrik In eigener Sache stellten wir vor Bernardine Evaristo, Mädchen, Frau etc., ein 13-teiliges Hörspiel aus dem Englischen von Tanja Handels mit, ich nenne jetzt ein paar Namen, es sind ja viele dabei, unter anderem Denise Mbaye, Dela Dabulamansi, Larissa Sira Herden, Otiti Engelhardt, Cynthia Mikas und Thelma Boabeng. Bearbeitung Jackie Thome, Komposition und Sounddesign Sebastian Purfürst, Regie Laura Labs, Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth, eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2024. Und diese Hörspielreihe ist bis November 2025 kostenlos in der ARD Audiothek zu finden. Und wir kommen zu unserem Kinderhörbuch. Diesmal ist es ein Hörbuch für alle ab 10 Jahren. Es ist ein Hörbuch von Michael Ende. Der 1995 verstorbene Michael Ende zählt ja zu den bekanntesten und vielseitigsten deutschen Schriftstellern. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er poetische Bilderbuchtexte, Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. Und viele seiner Bücher wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Sein Familienklassiker, der Satan-Archäolygenie-Alko-Höllische-Wunschpunsch, das ist ein Buch aus dem Jahr 1989 und jetzt gibt es eine neue Hörspielproduktion bei Hörbuch Hamburg. Regie geführt hat Frank Gustavus, die Musik stammt von Jan-Peter Pflug und Petra Deistler-Kaufmann ist für die Dramaturgie zuständig, Dorothee Meyer-Karwig für die Geschichte mit diesem unaussprechlichen Namen nicht kennen. Um was geht es da genau?
Ja, es geht wie so oft bei Märchen um den Kampf von Gut gegen Böse. Und das Böse wird verkörpert durch einen Zauberer. Beelzebub Irrwitzer heißt er. Und durch die äußerst kapitalistisch eingestellte Hexe Tyrannia Wamperl. Das Märchen enthält dementsprechend auch jede Menge Kapitalismuskritik. Dafür steht die Hexe und wettert gegen die Wissenschaft, die sich kaufen lässt. Dafür steht der Zauberer. Und es beginnt mit dem Besuch von einem Beamten der Hölle, Maledictus Made, beim Zauberer. Made erinnert an den Vertrag, den der Zauberer mit Beelzebub persönlich, also im Bösen schlechthin, abgeschlossen habe.
Er besagt, dass Ihnen in diesem Jahrhundert außerordentliche Machtbefugnisse eingeräumt werden. Über die gesamte Natur und auch über Ihre Mitmenschen. Er besagt aber andererseits, dass Sie sich verpflichten, bis zu jedem Jahresende 10 Tierarten auszurotten, 5 Flüsse zu vergiften oder 5-mal denselben Fluss, des Weiteren mindestens 10.000 Bäume zum Absterben zu bringen und so weiter und so fort. Bis zu den letzten Punkten. Jährlich mindestens eine neue Seuche in die Welt zu setzen, an der Menschen oder Tiere oder auch beide zugleich krepieren. Und letztens das Klima ihres Landes so zu manipulieren, dass die Jahreszeiten durcheinander geraten und entweder Dürreperioden oder Überschwemmungen entstehen.
Ja, aber das habe ich. Denken Sie nur an das Jahrhunderthochwasser, die Waldbrände und Wirbelstürme, das Bienensterben, nicht zu vergessen.
Mein verehrter Herr, Sie sind Ihrer Verpflichtung im abgelaufenen Jahr nur zur Hälfte nachgekommen. Das findet mein Chef sehr, sehr bedauerlich.
Ja, um den Vertrag ganz zu erfüllen, bleibt jetzt wirklich nicht viel Zeit, denn es ist schon Silvesternachmittag. Bis Mitternacht sind es nur noch 7 Stunden.
Und was geschieht, wenn der Zauberer diese bösen Taten nicht noch alle schafft?
Ja, dann droht dem Zauberer Pfändung seines gesamten Besitzes und das ist für ihn ein Graus. Also tut er, was er kann und die böse Hexe Tyrannia Wamperl, die hilft ihm dabei.
Was denken die zwei sich aus, um noch möglichst viel Unheil über die Welt zu bringen?
Ja, sie brauen einen magischen Wunschpunsch mit Umkehrwirkung. Also einen Punsch, der alle Wünsche ins Gegenteil verkehrt. Wünscht man sich Glück und Gesundheit, wird daraus Unglück und Krankheit.
Und jetzt gehört ja zu so einer Geschichte noch ein Gegenspieler. Also Gegenspieler, die versuchen, dem Bösen das Handwerk zu legen.
Ja, so ist es auch hier. Es sind der naive Kater Maurizio Di Mauro, der sich für einen begnadeten Sänger übrigens hält, und der Rabe Jakob Krakel. Das sind Spione, die vom Hohen Rat der Tiere losgeschickt wurden, um nach der Ursache aller Unglücke zu suchen. Und so sind die zwei eben beim Zauberer und der Hexe gelandet. Aber Freunde waren die Tiere nicht von Anfang an, sondern sie sind erstmal sofort aneinander geraten.
Ja, blas dich bloß nicht so auf! Du geschwollene Flaschenbürste!
Angebildeter Banause! Du weißt ja nicht einmal, was ein Minnesänger überhaupt ist. Und deine Ausdrücke hast du aus der Gosse, du elender Strolch!
Ist mir schnurzpiep egal. Ich red, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich nämlich einen hab. Aber du nicht, du lausiger Katzenbaron!
Ach, na warte!
Urplötzlich waren Rabe und Kater ein einziges Bündel aus Fell und Federn, das beißend, kratzend und schlagend auf dem Boden herumrollte.
Aber die beiden raufen sich im wahren Sinne des Wortes dann zusammen.
Und schaffen sie es denn, die Magier zu überlisten und damit dem drohenden Unheil Einhalt zu gebieten?
Sie sind erstmal etwas ratlos, aber dann erinnert sich der Rabe Jakob an die Schwäche des Trankes. Wenn dieser nämlich beim ersten Ton der Neujahrsglocken nicht restlos ausgetrunken ist, funktioniert die Umkehrwirkung nicht mehr. Und so würden dann aus Unglück und Schlechtem wieder Glück und Gutes. Ausschlaggebend ist der Glockenton des Neujahrsgeläuts. Also suchen die beiden Tiere das Münster der Stadt auf und auf dem Glockenturm treffen sie den heiligen Silvester, der wie jedes Jahr um Mitternacht die Glocken läuten wird. Zuerst hält Silvester die beiden für Diebe, aber dann erklären sie ihm die Sache.
Ihr glaubt also, dass ein einziger Glockenton aus dem Neujahrsgeläut genügt, um die Umkehrwirkung des
satanarchäologenialkohöllischen Wunschpunsches.
Dass damit also die Umkehrwirkung dieses Punsches aufgehoben würde, richtig?
Genau so haben wir es gehört.
In der Ewigkeit leben wir jenseits von Raum und Zeit. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Und darum kann ich euch den Ton jetzt schon schenken. obgleich er erst um Mitternacht erklingen wird. Seine Wirkung wird der Ursache vorausgehen, wie bei so vielen Gaben, die aus der Ewigkeit stammen.
Tja, gesagt, getan, aber es wird natürlich alles super knapp und es ist wirklich die Frage, ob Rabe und Kater es noch schaffen, die gesamte Welt zu retten und ob die Bösewichte ihre gerechte Strafe bekommen.
Also das klingt ja zum einen mal nach einem spannenden Märchen und dann haben wir es ja auch noch mit der Hörspielumsetzung zu tun. Ich finde die sehr gelungen.
Ja, finde ich auch. Also erstmal fällt natürlich schon die sehr gute Besetzung auf. Allen voran Jens Wawritschek als Zauberer, Hans Löw als Erzähler, Jürgen Thormann haben wir gerade gehört als Silvester. Und dann ist es insgesamt eine schöne, wirklich reichhaltige Inszenierung, in der Geräusche und Musik gut ineinander verwoben werden. Das klingt alles rund und bunt und hat viele spannende, aber auch witzige Momente. Es ist also ein richtig schönes Familienhörspiel, zum Beispiel in der Zeit zwischen den Jahren.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Der Satan Archäolygeni alkoholische Wunschpunsch, ein Hörspiel von Michael Ende, Regie und Bearbeitung Frank Gustavus, Musik Jan-Peter Pflug, Dramaturgie Petra Deistler-Kaufmann. Ein Hörspiel mit Sebastian Blomberg, Frank Jordan, Matti Krause, Hans Löw, Jürgen Thormann, Anja Topf und Jens Wawracek. 2 Stunden, 17 Minuten Hörzeit. Der Preis 13 € und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 10 Jahren. Erschienen bei Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek und Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg, Tamina Alonso-Rodriguez und Sophie Ali-Kogali und mein Name ist Christiane Hillebrand.